Was würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Wie können wir muslimischen Menschen helfen, Jesus zu sehen, ihn wahrzunehmen und ihm zu folgen? Ich möchte 4 Fragen mit euch nachgehen, wovon diese die zentrale ist, die eben schon erwähnt wurde im Thema. 4 Fragen, die wir uns anschauen gemeinsam. Erstens, würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Zweitens, wie würdest du das tun? Wie würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Und drittens, was auch unser Hauptthema ist, was würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Und dann noch eine 4. Frage, die sehr wichtig sein kann in diesem Zusammenhang. Was darf es kosten, dass du Muslimen von Jesus erzählst? Was darf das kosten, dass du Muslimen von Jesus erzählst? Lass uns zuerst in diesen Bibeltext schauen, der angegeben ist, Apostelgeschichte 21 und 22. Paulus war sehr direkt und persönlich Jesus begegnet, als er selber dabei war, massivst Christen zu verfolgen und zu bedrängen und zu misshandeln. Und ungefähr 25 Jahre später, und er war längst als Bote Jesu unterwegs, da reiste er von Ephesus in der heutigen Türkei nach Jerusalem. Und auf dem Weg besuchte er Gemeinden, die durch seine Arbeit entstanden waren. Aber sein Ziel war Jerusalem. Aber was war das für eine Mission? Wo Paulus hinkam, hörte er eine einzige Message. Wenn du nach Jerusalem gehst, dann wirst du leiden, lass es bleiben, geh nicht dahin. Immer und immer wieder hörte er das mit sehr viel Autorität, mit sehr viel Gewissheit. Wenn du nach Jerusalem gehst, wird es dir sehr schlecht ergehen. Und er ist völlig überzeugt, er sagt, ich muss nach Jerusalem gehen, egal was es kostet, auch wenn es mich mein eigenes Leben kostet. Dort angekommen geschieht genau das, was ihm prophezeit wurde. Er wird fast gelyncht, er wird fast zu Tode geprügelt von einer Menschenmenge, und dass ihn die römischen Besatzer verhaften, rettet sein Leben. Und hier setzt unser Text ein. Und ich lese uns die ersten Verse dieses Abschnittes, Apostelgeschichte 21, Vers 39 bis 22, Vers 1. Paulus wurde da verdächtigt von den Römern. Sie haben das ein bisschen missverstanden. Sie dachten, er wäre ein ägyptischer Terrorist, der bekannt war, der viel Aufruhr ausgelöst hatte und dann geflohen war. Und sie dachten, den hätten sie jetzt gekriegt. Und Paulus sagt, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, ein Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand, und nachdem eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach, ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung vor euch. Ich finde das schon der Hammer. Paulus will direkt zurückgehen in die Höhle des Löwen. Er will von Jesus erzählen. Er will reden. Und er bittet diesen römischen Offizier, erlaub mir das bitte. Ich will diesen Leuten jetzt von Jesus erzählen. Okay, es sind Leute, die gerade versucht haben, ihn zu töten. Er ist verletzt. Er hat mit Sicherheit starke Schmerzen. Er hätte allen Grund, erstmal nach sich zu schauen, sein Leben zu schützen, irgendwie sich selber erstmal zu versorgen. Und ihm geht es nur um eins. Er will diesen Menschen von Jesus erzählen. Das ist ihm das Allerwichtigste. Angesichts dieses Verhaltens von Paulus müssen wir uns, bevor wir fragen, was würdest du Muslimen von Jesus erzählen, diese erste Frage stellen. Würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Paulus sagt, für ihn ist das eine Verantwortung. Das ist nicht eine Option, die er mal wählt oder mal nicht wählt, sondern das ist für ihn eine Verantwortung. In seinen Schmerzen hier, in seinen Verletzungen, in dieser Todesgefahr, die er gerade verlassen konnte und die nicht wirklich überwunden ist, da ist ihm das Wichtigste, dass er diesen Menschen von Jesus erzählt. Würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Wir können viel diskutieren über das Thema Islam und Verhältnis von Christen und Muslimen, aber es gibt ein Kernproblem. Und das Kernproblem ist, es gibt zu wenig Begegnung von Christen und Muslimen. Es gibt zu wenig Kontakt, es gibt zu wenig Beziehung. Es ist eine Kluft, eine Distanz und eine Fülle von Ängsten und Verdächtigungen und Missverständnissen, die uns voneinander trennen. Und das ist für mich das Kernproblem. Und da müssen wir zuerst die Frage stellen, würdest du Muslimen von Jesus zu erzählen? Es gibt Ängste, Vorurteile und Schuld auf beiden Seiten. Und Begegnung hat traditionell in der ganzen Kirchengeschichte zwischen Christen und Muslimen gefehlt. Wenige Christen haben muslimische Freunde und wenige Muslime kennen Christen persönlich. In einer anscheinend repräsentativen Umfrage im vergangenen Herbst gaben 49% der Bundesbürger an, dass sie Angst haben vor einer Islamisierung Deutschlands. 49%, fast die Hälfte. Was mich stutzig gemacht hat, bei den Befragten aus evangelisch-freikirchlichen Gemeinden lag die Zahl derer, die vor einer Islamisierung Angst haben, bei 60%. Über dem Bundesdurchschnitt. Mich hat das sehr beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, wie exakt die Zahl ist und ob die so stimmt, aber mein Eindruck geht auch in diese Richtung oft. Wenn diese Zahl einigermaßen ein reales Bild wiedergibt, dann heißt das, dass die Frommen mehr Angst vor dem Islam haben als die anderen. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich möchte nicht zu jemand, der Angst hat, sagen, stell dich nicht so an. Angst zu haben ist etwas sehr Menschliches. Ich habe mal ein Sicherheitstraining mitgemacht, also ein sehr hartgesottener Typ, der dieses Training gemacht hat. Und er sagt, ich will nie in einem Team arbeiten, wo die Leute keine Angst kennen. Angst ist nichts Schlechtes. Für Angst müssen wir uns nicht schämen. Die Frage ist, welche Antworten hat unser Glaube auf Angst? Darf Angst uns beherrschen? Darf uns Angst lähmen? Darf Angst unser Ratgeber sein? Oder hat unser Glaube Antworten auf Ängste? Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Oder genau genommen hat er da gesagt, in der Welt habt ihr viel Anlass, Angst zu haben. Viel Grund, Angst zu haben. Keine Frage. Aber er fährt fort, er sagt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das muss unsere Perspektive sein. Würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Sind wir bereit, muslimischen Menschen von Jesus zu erzählen und unser Leben für sie zu öffnen, unser Leben mit ihnen zu teilen, sie teilhaben zu lassen an unserem Glauben? Sind wir bereit, das hier bei uns zu tun, aber auch dort, wo die meisten von ihnen leben, auch an Orten, wo Menschenrechte missachtet werden? Wo es keine Religionsfreiheit gibt, wo es vielleicht sogar kompliziert ist, überhaupt mit ihnen in Verbindung zu kommen, bei ihnen leben zu können und ihnen von Jesus weitersagen zu können. Ich glaube nicht, dass wir das in einer verrückten Weise tun sollen, verantwortungslos, abenteuerlustig, also ein bisschen Abenteuer ist okay, aber nicht aus dieser Motivation heraus, sondern dass wir es tun sollen als Gesandte Jesu in einer Autorität, als Menschen, die nicht im eigenen Namen auftreten und die auch nicht selber bemüht sein müssen, sich zu schützen, sondern die wissen, der Schutz meines Lebens liegt in der Hand Gottes und nicht in meiner eigenen. So wie Paulus das hier tat, er ist in einer Autorität Jesu aufgetreten und hat von Jesus geredet. Wir sollen nicht mit Muslimen von Jesus reden, weil wir über die Wahrheit verfügen. Oder weil wir alles besser wissen, oder weil wir besser sind, oder weil wir ihnen etwas aufdrängen wollen. Sondern wir sollen aus einem Grund mit ihnen von Jesus reden, weil Jesus so unendlich gut ist. Weil Jesus so unendlich gut ist, ist es nötig, ist es zwingendermaßen unsere Aufgabe, jedem Menschen, auch muslimischen Menschen, von ihm zu erzählen. Mit und ohne Worte. Weil Jesus so unendlich gut ist, würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Eine zweite wichtige Frage, wie? Wie würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Ich lese ein bisschen weiter in diesem Text, Apostelgeschichte 22, die Verse 2 bis 5. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, hielten sie noch mehr Ruhe. Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft bezeugen können. Von ihnen empfing ich Briefe an die Brüder in Damaskus und reiste dorthin, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft würden. Paulus erzählt, wer er ist. Er erzählt aus seinem Leben. Und er geht da mit ganz viel Respekt dran. Das beeindruckt mich wirklich hier. Er fragt um Erlaubnis, ob er reden darf. Gut, er war Gefangener, vielleicht musste er das ein Stück weit auch. Aber ich glaube, das ist wichtig. Wir müssen uns manchmal die Erlaubnis erst erwerben, dass wir reden dürfen von Jesus. Wir müssen manchmal das Vertrauen der Menschen erwerben, dass wir mit ihnen reden dürfen. Ich habe viele muslimische Freunde, mit denen ich von Jesus reden darf. Und sie hören gerne zu. Aber da ist etwas entstanden, da ist eine Beziehung entstanden, da wurde einiges investiert vorher, da wurde zusammen gelebt. Es ist wichtig, dass wir zuerst ganz ehrlich an muslimischen Menschen interessiert sind, dass wir sie als Menschen wahrnehmen, nicht in dieser Kategorie Islam, Muslime, sondern als Menschen, als Geschöpfe Gottes, als unsere Mitmenschen. Dass wir echt an ihnen interessiert sind, dass wir ihnen zuhören, dass wir sie verstehen und sie kennenlernen. Dann macht Paulus hier deutlich, er ist selber so jemand wie die Leute, zu denen er spricht. Er kommt daher, er kennt das, er kennt ihre Realität, ihre Existenz. Er ist selber ein überzeugter Jude, ein eifriger, top ausgebildeter Pharisäer. Und er überrascht seine Zuhörer hier sehr. Und übertragen müssen wir manchmal muslimischen Menschen sagen, wer wir sind. Viele Muslime denken, dass wir Christen überhaupt keine ernstzunehmende Religion hätten. Sie betrachten die westliche Welt, beziehen, was sie sehen, auf das Christentum und sagen, was für eine schwache, zu verachtende Religion haben diese Christen. Manchmal müssen wir muslimischen Menschen erst vermitteln, wer wir sind, was unsere Werte sind, was unser Leben ausmacht. Viele Muslime gehen davon aus, dass wir überhaupt keine ernstzunehmende Religion haben. Ich meine, was machen wir schon? Wir beten nicht, also zumindest nicht öffentlich, fünfmal am Tag, nach klaren Strukturen, mit Waschungen, mit einer Klarheit und Struktur. Wir fasten nicht. Wir gehen vielleicht einmal die Woche irgendwo hin, wo wir ein bisschen was Religiöses machen und sonst nichts. Wir haben keinen Respekt. Und das ist vielleicht die größte Schwäche, die Sie an uns wahrnehmen. Sie sagen, wir haben keinen Respekt vor Gott. Man kann im Christentum sich über alles lustig machen. Man kann alles in den Dreck ziehen. Wir haben keinen Respekt vor Intimität und Nacktheit. Alles wird bloßgestellt und billig gemacht. Wir haben keinen Respekt vor alten Menschen und keinen Respekt vor Fremden und so weiter. Das größte Geschenk, was wir muslimischen Menschen machen können, ist meines Erachtens, dass wir sie an echtem Christsein teilhaben lassen. Dass sie durch uns erleben können, was das heißt, Jesus nachzufolgen. Dass sie in unserem Leben sehen können, wer Jesus eigentlich ist. Öffnet muslimischen Menschen euer Leben. Zeigt ihnen, was euch euer Glaube bedeutet. Zeigt ihnen, wie ihr Gott ehrt, wie ihr Jesus liebt und wie ihr euch bemüht, ihm nachzufolgen. Wie ihr ihn erlebt in eurem Alltag. Das wird muslimische Menschen berühren. Paulus redet hier sehr respektvoll. Er redet die Leute, die ihn fast totgeprügelt hätten, an mit den Worten, liebe Brüder und Väter. Ich finde das stark. Ich weiß nicht, ob man das so leicht in diesem Moment rausbringt. Paulus ist sehr einfühlsam. Er ist gewinnend. Er geht Menschen entgegen. Und es ist immer wieder wichtig zu fragen, wie sehen wir andere Menschen? Wie sehen wir auch muslimische Menschen? Wie nehmen wir sie wahr? Sind sie für uns wirklich Mitmenschen, wirklich wertvolle Geschöpfe Gottes, Menschen, die eine Würde haben, die unendlich wertvoll sind und die wir von Herzen achten wollen? Wie reden wir mit ihnen? Es ist wichtig, die Sprache der Menschen zu sprechen. Linguistisch gesehen, klar, Paulus erlebt es hier, dass es ganz ruhig wird, als er anfängt, Aramäisch zu reden, die Umgangssprache der Menschen. Und sie sagt, oh, das kann ich verstehen, da will ich hinhören. Was hat er zu sagen? Sprache ist ein Schlüssel zu den Menschen. Und es wird in der Regel nötig sein, wenn wir in ein muslimisches Land gehen, um dort länger zu wirken, dass wir intensiv die Sprache lernen und viel Kraft und Zeit dafür aufwenden. Aber darüber hinaus, es geht nicht nur um Linguistik, es geht auch darum, sprachfähig zu werden. Nicht aneinander vorbeizureden. Wir können bestimmte Begriffe gebrauchen und völlig aneinander vorbeireden. Wir können von Sünde reden. Muslime haben ein völlig anderes Konzept von Sünde als das biblische. Wenn wir solche Begriffe gebrauchen, dann müssen wir sie klären. Auch natürlich mit unseren Zeitgenossen hier aus unserem eigenen Hintergrund. Es ist wichtig, dass wir uns in die Kultur der muslimischen Menschen hineinversetzen, ihre Weltsicht, ihr Denken verstehen, das, was sie prägt, das, was sie ausmacht, ihre Kommunikationsformen kennenlernen und dass wir sie abholen und gewinnen. Paulus sagt das in 1. Korinther 9 in diesem Abschnitt, den kennt ihr vielleicht, den Juden ein Jude geworden, den Griechen ein Grieche, wo er immer und immer wieder von diesem Gewinnen spricht. Darum geht es ihm. Er will Menschen abholen, er will sie gewinnen. Paulus konnte das. Er konnte sich in Menschen hineinversetzen. Er konnte sie verstehen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was Muslime hören, wenn wir etwas sagen. Was hört ein muslimischer Mensch, wenn ich sage Sohn Gottes? Das ist etwas anderes, als ich meine. Das heißt, ich muss hier etwas klären, erklären. Ich muss vielleicht sogar einen Begriff zurückstellen, weil er momentan zu viel Missverständnisse auslösen könnte. In Mali wurden wir oft gefragt, glaubt ihr, dass Gott einen Sohn hat? Kam neu irgendwo hin, die Leute haben gesagt, glaubt ihr, dass Gott einen Sohn hat? Weiß nicht, was ihr gesagt hättet. Also hätte jemand Ja gesagt, zufällig? Halleluja. Wir können ja schlecht Nein sagen. Das glauben wir von Herzen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das bedeutet uns unglaublich viel. Aber das Problem, wenn wir Ja sagen, ist, wir sagen Ja zu einem Konzept, was mit dieser Frage verbunden ist, zu einer Vorstellung, und die will ich absolut nicht bejahen. Zu dieser Vorstellung will ich auf keinen Fall Ja sagen. Wir haben zurückgefragt. Wir haben zurückgefragt, was meinst du damit? Das wird sehr oft nötig sein, dass wir erst einmal Begriffe klären, dass Kommunikation überhaupt gelingt. Der muslimische Freund fragt dich, glaubst du, dass Gott einen Sohn hat? Ich glaube, man kann nicht Ja oder Nein sagen, ohne Missverständnisse auszulösen. Wir haben zurückgefragt, was meinst du damit? Und dann haben sie uns ihr Verständnis erklärt, ja, ihr Christen, wir können es uns ja nicht vorstellen, aber ihr sagt das doch, dass Gott mit einer Frau Geschlechtsverkehr hatte und einen Sohn gezeugt hat. Das kann doch nicht sein, dass ihr so etwas glaubt. Und wir haben gesagt, ich kenne keinen Christen, der das glaubt. Aber du hast recht, du hast richtig gehört, Jesus ist Gottes Sohn, so nennen wir ihn. Lasst uns mal zusammensitzen und mal angucken, was das bedeutet. Und ich erzähle gleich noch ein bisschen, wie man das vielleicht vermitteln kann. Muslimischen Menschen bedeutet Ehre sehr viel. Niemals darf die Ehre eines Menschen oder einer Gemeinschaft zerstört werden. Gesichtsverlust ist eine der schlimmsten Erfahrungen, die es überhaupt geben kann. Wie können wir das einbeziehen in unsere Kommunikation, in unseren Umgang mit muslimischen Menschen? Es kann helfen, nicht so direkt zu kommunizieren, wie wir das vielleicht höflich und toll finden. Man weiß, wo man dran ist, klar, frei heraus. Vielleicht ist es für viele Menschen und für muslimische Menschen garantiert viel, viel höflicher und angenehmer, wenn wir indirekter kommunizieren. Nicht so direkt und offensiv, wie wir das gewohnt sind und auch ein Stück weit gut finden bei uns. Geschichten erzählen ist ein ganz großer Schlüssel, dass hier Kommunikation besser gelingen kann. Lasst uns neu lernen, Geschichten von Jesus zu erzählen. Ganz einfach und natürlich zu erzählen, was wir mit Jesus erleben und wer er ist. Das kann viel Spaß machen und das treibt nicht in die Enge. Das führt nicht zu einem Gesichtsverlust, sondern das hilft, dass der andere weitermachen kann, dass er etwas von Jesus empfangen hat und weiter nachdenken kann und Jesus selber zu ihm sprechen kann. Bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, wie wollen wir Muslimen von Jesus erzählen? Lasst uns nicht ängstlich und perfektionistisch daran gehen. Ich bin tief überzeugt, dass liebevoller Umgang miteinander immer mehr wiegt, als keine Fehler zu machen im Blick auf Kommunikation oder kulturelle Fragen. Es ist gut, wenn wir uns Mühe geben, aber Liebe wird immer die Herzen erreichen und berühren, da bin ich ganz gewiss. Und gelingende Kommunikation ist sowieso ein Wunder. Wenn wir ein paar Seiten zurückblicken in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, dann sehen wir, dass Gott gelingende Kommunikation bewirken kann. Und Paulus erlebt das hier, dass Gott Ruhe schafft, dass Gott einen Moment schafft, wo Kommunikation gelingt, wo Menschen hören. Das hört nachher auf, das sehen wir, der Lärm bricht wieder los. Aber hier gibt Gott Paulus ein Zeitfenster. Und ich bin überzeugt, dass wir dieses Zeitfenster zurzeit ganz allgemein und global im Blick auf muslimische Menschen haben. Ich glaube, es gab vielleicht nie eine Zeit vorher in der Geschichte, wo muslimische Menschen mit so einer Bereitschaft gefragt und gehört haben und gehungert und gedürstet haben nach Gerechtigkeit und Wahrheit, wie das heute der Fall ist. Der arabische Frühling mit all seinen Wirren hat dazu beigetragen, die Folgen davon, das Leiden vieler Muslime unter dem Islamismus, die Migration, all diese Bewegungen, das führt zu einer Offenheit, wie wir sie kaum je vorher erlebt hatten. Und viele muslimische Menschen erleben auch direktes Reden Gottes, Visionen von Jesus, Erscheinungen, Träume, wo sie auf dem Weg sind und fragen, wo ist jemand, der mir das erklären kann, was das jetzt für mein Leben bedeutet. Lasst uns dann da sein für sie. Der dritte Punkt, was würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Paulus erzählt dann diese Geschichte und ich werde jetzt nicht komplett vorlesen, wie ihm das damals passiert ist. Wie er unterwegs war mit einer festen Überzeugung, diese Christen müssen ausradiert werden, die müssen bekämpft werden, mit einer Legitimation und Autorisierung von den höchsten religiösen Gremien und wie ihm dann Jesus begegnen und ihn total überrascht. Ihn vom Pferd wirft, ihn blendet, ihn blind macht. Und wo er spricht, wer bist du, Herr? Und Jesus zu ihm sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus selber begegnet ihm. Und dann gibt es diese Anweisungen. Ihr kennt diese Geschichte. Sie ist dreimal in der Apostelgeschichte berichtet. Und es sind immer wieder so Schlüsselworte in diesem Bericht von Paulus. Er sagt, es ging ihm so, dass er den Gerechten sehen konnte, dass er den sah, der zu ihm gesprochen hatte. Immer wieder dieses Motiv, Jesus zu sehen. Und ich denke, das ist unsere zentrale Aufgabe im Umgang mit muslimischen Menschen, dass wir ihnen helfen können, den Blick frei zu bekommen auf diese Person Jesus Christus. Das ist das Größte und Wichtigste, was wir ihnen geben können. Und das ist unsere Aufgabe. Paulus erzählt hier diesen Leuten, die ihn eben noch fast erschlagen hatten, was Gott in seinem Leben getan hat. Wie Jesus ihm entgegengetreten ist, wie Jesus ihn völlig aus der Bahn geworfen hat und überrascht hat, wie er eine Vision von Jesus hatte, wie er blind wurde und wieder geheilt wurde und wie er beauftragt wurde. Und macht das so mit muslimischen Menschen. Erzählt muslimischen Menschen begeistert und natürlich und einfach, was ihr mit Jesus erlebt. Das wird sie zutiefst berühren. Erzählt ihnen davon, wie ihr betet. Oder betet auch mit ihnen. Wenn sie Nöte haben, bietet ihnen an, für sie zu beten. Mir ist das noch nie abgelehnt worden von einem Muslim. Und was ich oft erlebt habe, ist nicht nur, dass sie dann Gott erlebt haben, wie er eingegriffen hat in ihre Situation, sondern auch, dass sie gesagt haben, oh, so kann man mit Gott reden. So kann man mit Gott umgehen, so kann man mit ihm reden, dass sie tief berührt sind auch von der Art, wie wir mit Gott leben und mit ihm rechnen. Erzählt ihnen davon, dass Jesus lebt und dass er in eurem Leben handelt. Was Paulus hier auch tut und was sehr wichtig ist für unser Gespräch mit Muslimen, er räumt Missverständnisse aus. Er räumt den Blick frei für Jesus. Vieles verstellt den Menschen die Sicht für die Realität. Der römische Offizier dachte, Paulus wäre ein ägyptischer Terrorist und Paulus muss ihm erstmal erklären, wer er wirklich ist. Die Juden hatten ihre Sicht. Sie dachten, Paulus hätte einen nichtjüdischen Mitarbeiter in den Tempel mitgenommen und damit den Tempel entweiht. Und deshalb wollen sie ihn totschlagen. Paulus selbst hatte natürlich eine bestimmte Sicht des Christentums und er dachte, es ist der größte Dienst, den er Gott tun kann, wenn er die christliche Sekte ausradiert. Wie nehmen Muslime die Christen wahr? Ich habe es bereits gesehen, sie gesagt, sie schauen die westliche Gesellschaft an und leiten davon ab, das ist das Christentum. Und was sie darin sehen, ist, dass das Christentum eine Religion ohne Respekt und Ehre ist. Dass das Christentum eine ganze Geschichte von Hass gegen Muslime ist. Die Kreuzzüge, die Kolonialzeit, die heutige Nahostpolitik. Viele muslimische Menschen sind überzeugt, dass Christen Muslime hassen. Lasst uns diese Missverständnisse aus dem Weg räumen. Begegnet ihnen als andere Christen, die anders mit ihnen umgehen, die sie lieben und die sie respektieren. Vielleicht könnt ihr euch aus dem, was ich sage, vorstellen, was für ein unglaublicher Challenge es für einen muslimischen Menschen sein muss, sich zu überlegen, Christ zu werden. Stellt euch vor, welche Bedeutung dieses Wort Christ für sie trägt. Es ist undenkbar, darüber überhaupt nachzudenken. Sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, Christ werden zu können, das ist so abwegig, weil dieses Wort Christ so besetzt und so negativ ist. Lasst uns Missverständnisse ausräumen, dass sie Jesus sehen können. Ich war vor ein paar Wochen in Pakistan. Ich hatte dort die Gelegenheit, mit mehreren Muftis und Imamen zu sprechen. Und ich habe gemerkt, was für ein starres und tiefes Bild da war vom Christentum. Und wir hatten intensive und lange Gespräche, auch sehr herzliche Beziehungen. Wir haben zusammen gegessen und stundenlang diskutiert. Und ich habe es mehr als einmal gehört, dass Leute sagten, wenn Christsein so ist, dann muss ich mein Bild komplett revidieren. Wir müssen ihnen helfen, dass sie Jesus sehen können. Dass sie sehen können, was das heißt, Jesus zu folgen, Jesus zu erleben, ihm zu dienen, seine Kraft in unserem Leben zu erleben. Jesus sagt hier zu Paulus, ich bin. Jesus ist Gott. Und das ist die größte Schwäche am Islam. Der Islam hat keine Trinität und keine Inkarnation. Der Islam hat nicht die Gemeinschaft in Gott, in Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und das fehlt dem Islam. Das ist für sie eine Stärke, aber das ist die größte Schwäche dieser Religion. Gott ist nicht Mensch geworden. Gott ist nicht herabgestiegen, um die Menschheit mit sich zu versöhnen. Gott hat nichts für uns getan. Jede Sure beginnt mit den Worten, im Namen Allahs des Barmherzigen. Aber kein Muslim weiß, wie Gott in dieser Barmherzigkeit handelt. Schon, er gibt Regen, er gibt den Menschen Leben. Aber nicht, er heilt, er rettet, er vergibt. Das gibt es im Islam nicht. Es gibt keine Heilsgewissheit. Gott hat in seiner Barmherzigkeit im Islam nichts getan für die Menschen. Wir haben eine unglaublich wichtige und starke Botschaft für muslimische Menschen. Die wichtigste Frage, die muslimische Menschen brauchen, ist die Frage, wer ist Jesus? Sie haben ein positives Bild von Jesus. Sie glauben, dass er sündlos ist, dass er ein Gesandter Gottes ist, dass er von einer Jungfrau geboren wurde und dass er Wunder tat. Aber man hat ihnen die entscheidendsten Aspekte von Jesu Leben weggenommen. Jesus ist nicht gekreuzigt worden, er ist nicht auferstanden und er ist nicht Gottes Sohn. Wenn diese Dinge nicht stimmen, dann gibt es kein Heil, dann gibt es keine Hoffnung, dann gibt es kein Leben. Jesus ist Gott, Jesus ist Gottes Sohn und er ist gestorben am Kreuz und er ist auferstanden. Das brauchen unsere muslimischen Freunde. Was würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Ich war vor einigen Monaten in einem Land auf der arabischen Halbinsel. Ich war in der Hauptstadt in einer riesigen Moschee, die Platz für 20.000 Beter bietet. Und in dieser Moschee gab es ein Informationszentrum. Ich wurde dort reingebeten, es gab Kaffee und Datteln, war alles sehr nett gemacht, sehr schön, sehr sauber. Und diese muslimischen Geistlichen, die dann dort waren, um für den Islam zu werben, die kannten sich unheimlich gut aus im Christentum. Sie haben mir so eine Tasche hier gegeben, sie haben gefragt, welche Sprache ich spreche. Und dann hatten sie gleich Sachen auf Deutsch, das ist die Moschee. Und sie haben mir eine deutsche Übersetzung des Koran gegeben. Sie haben mir eine Schrift gegeben über Jesus im Koran. über Mohammed in der Bibel. Und sie haben mir DVDs gegeben über die Verfälschung der Heiligen Schrift. Ihr wisst das wahrscheinlich, die Muslime sind überzeugt, dass wir Christen und die Juden auch Schriften von Allah empfangen haben, aber dass wir diese verfälscht hätten und dass deshalb nur noch der Koran gültig und maßgeblich sei. Und hier haben sie mir zum Beispiel eine DVD gegeben von einem christlichen Theologen, haben sie auch sehr betont, das ist ein Christ, der belegt eben, dass die Evangelien kaum echte Jesusworte enthalten. Und sie sagten, dann siehst du, auch die christlichen Theologen sagen, dass er selbst, die Bibel ist verfälscht und hat deshalb keine Bedeutung mehr. Also es war unheimlich professionell gemacht. Und als wir dann da saßen und gegessen und getrunken haben, da wurde ich mit Argumenten bombardiert. Gott kann keinen Sohn haben, Christen glauben an drei Götter, die Bibel ist verfälscht, Mohammed ist der letzte Prophet und muss anerkannt werden. Und ich saß da und ich habe in meinem Herzen gebetet, ich habe gesagt, Herr, was ist hier dran? Ich hätte so viel zu sagen gehabt. Ich hätte zu so vielem gern nachgehakt und eingehakt und richtig gestellt und korrigiert und diskutiert und argumentiert. Und ich hatte irgendwie eine ganz tiefe Gewissheit, diese Männer, diese muslimischen Geistlichen sollen heute eine Geschichte von Jesus hören. Und ich habe mir so viel angehört und es hat mich echt angestrengt. Es war echt unangenehm und herausfordernd. Aber ich hatte diese Gewissheit, es geht hier jetzt um ein größeres Ziel. Ich habe schon hier und da mal nachgefragt und auch mal ein Gegenargument gebracht. Aber ich habe weitgehend zugehört und geschluckt. Und an einem bestimmten Punkt habe ich gesagt, oh, geschluckt habe ich nicht, das passt nicht. Aber ich habe zugehört. An einem bestimmten Punkt habe ich gesagt, jetzt haben wir viel gesprochen. Darf ich euch noch etwas sagen, warum ich bisher Jesus nachfolge? Und sie sagten, ja klar, gerne, darfst alles sagen. Auf der arabischen Halbinsel, ein Land ohne Religionsfreiheit, in einer riesigen Moschee, muslimische Geistliche. Und Gott hat diesen Moment geschenkt, für den ich unglaublich dankbar war. Und ich habe ihnen eine Geschichte erzählt, eine ganz einfache Geschichte, die ihr kennt aus Markus 2. Ein Mann ist gelähmt und er hat Gott sei Dank 4 Freunde, die ihn zu Jesus bringen, die ihn tragen. Aber als sie da hinkommen, ist der Weg versperrt, es sind zu viele Menschen da, sie finden keinen Zugang zu Jesus und sie geben nicht auf. Jesus sagt später, oder der Text sagt dann, als Jesus ihren Glauben sah, also das ist echt der Hammer. Diese Jungs gehen aufs Dach, machen das Lehmdach kaputt, lassen ihren gelähmten Freund runter, der landet genau vor Jesus auf seiner Trage und Jesus sagt zu ihm, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das sind Menschen dabei, die das hören, die sich ihre Gedanken machen. Es sind auch religiöse Gelehrte dabei und die denken sofort, er hat kein Recht, das zu sagen. Sünde vergeben kann nur Gott. Er lästert Gott, wenn er das sagt. Und was dann passiert, Jesus erkennt die Gedanken dieser Männer. Sie sprechen die nicht aus, aber Jesus weiß, was sie denken. Jetzt habe ich das natürlich orientalisch erzählt, schön ausgeschmückt, der Lehm ist gebröckelt und ich habe gefragt, könnt ihr sehen, was ich denke oder kann ich sehen, was ihr denkt und ein bisschen weiter jetzt, als ich es euch erzähle, aber ich denke, ihr kennt die Geschichte. Und dann sagt Jesus ja zu denen, was ist jetzt leichter, zu diesem Mann zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu ihm zu sagen, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und dann, das habe ich natürlich auch gefragt, was ist leichter, da haben wir eine kleine Diskussion. Ich weiß auch nicht, was leichter ist. Ja, egal. Dann sagt Jesus, damit ihr seht, dass ich die Autorität habe, auf der Erde Sünde zu vergeben, sage ich diesem auch, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und genau das geschieht. Und die Leute sind total außer sich. Jesus spricht und es geschieht. Das ist regelrecht schöpferisches Handeln. Was passiert hier? Und sie fragen einander, hast du so etwas schon mal gesehen? Nie im Leben. Und die Leute sind total berührt und sie fangen an, Gott zu loben. Und ich hatte den Eindruck, dass diesen Geistlichen in dieser Moschee auch einiges passiert ist in diesem Moment. Ich hatte den Eindruck, die wussten so viel über das Christentum. Die wussten so viel über Apologetik. Aber die hatten... Ich hatte wirklich das Gefühl, die hatten noch nie so von Jesus gehört. Die hatten noch nie eine Geschichte von Jesus gehört. Gehört, wer Jesus ist und wie er gehandelt hat und welche Autorität und Vollmacht er hatte. Jesus kann Sünde vergeben und jeder Muslim weiß, das kann nur Gott. Jesus kann die Gedanken der Menschen erkennen und jeder Muslim weiß, das kann nur Gott. Natürlich, die haben dann auch erklärt, die haben auch gesagt, ja, wenn Allah das jemand verleiht und so weiter. Aber das habe ich stehen gelassen. Die hatten die Kraft dieser Geschichte erlebt. Die hatten eine Begegnung mit Jesus. Und sie haben gehört, dass Jesus nur spricht und es geschieht. Und das ist schöpferisches Handeln, das kann nur Gott. Das kann ein Mensch nicht, das kann ein Gesandter Gottes nicht. Das ist es, was Muslime brauchen, dass sie Jesus sehen können, dass sie sehen können, wer Jesus ist. Sie werden vielleicht nicht sofort verstehen und akzeptieren, dass Jesus Gott ist. Aber sie werden sehen, dass er mehr ist als das, was sie bisher von ihm gehört haben. Und Leute, dann lasst uns vertrauen, dass Gottes Wort Kraft hat. Diese Geschichte hat Kraft. Egal, ob ich die jetzt toll erzählen konnte oder nicht so toll. Diese Geschichte hat Kraft, weil sie wahr ist. Und weil Jesus selber lebt und ein Herz für diese Menschen hat. Und weil er sie berühren und überzeugen möchte. Erzählt mutig Geschichten von Jesus. Ich hätte mit diesen Männern diskutieren und streiten können. Und manchmal mache ich das auch gern. Und das kann auch Spaß machen, das kann auch dran sein. Aber ich wusste in diesem Moment, was diese Männer brauchen, ist Jesus zu sehen. Und ich glaube, das hat Gott geschenkt. Ein letzter Punkt. Was darf es kosten, dass du Muslimen von Jesus erzählst? Paulus war wahrscheinlich einer der besten Redner, die man sich vorstellen konnte, zumindest von seiner Ausbildung her, von seiner Vollmacht her. Und als er geredet hat, hier heißt es in Vers 22, sie hörten ihm zu bis zu diesem Wort und dann erhoben sie ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Also war nicht so ganz, was er sich gewünscht hat. Was machte diese Menschen so wütend und hasserfüllt? Ich glaube, diese jüdischen Menschen hatten Angst vor Blasphemie. Sie hatten Angst davor, Gottes Ehre zu verletzen, wenn sie dem folgen, was Paulus ihnen vorstellt. Dass der Messias auch für die Heiden da sein könnte, dass der Messias sich erniedrigen und gekreuzigt werden könnte. Das war für sie unvorstellbar und sie hatten Angst, das könnte Gotteslästerung sein. Und so geht es Muslimen auch. Wenn muslimische Menschen das Evangelium hören, dann haben sie an vielen Punkten erstmal Angst, das könnte eine Gotteslästerung sein. An einen Sohn Gottes zu glauben, das bedeutet verflucht zu sein, das lernen sie von klein auf. An die Trinität zu glauben, das bedeutet Götzendienst. Und es ist doch das Wichtigste in ihrer Religion, dass es nur einen Gott gibt. Das Kreuz ist undenkbar, denn Gott siegt. Er ist größer. Wie soll man sich dem Christentum anschließen, so einer schwachen und respektlosen Religion? Leute, was darf es kosten, dass wir muslimischen Menschen sagen, dass gerade im Tod Jesu sein größter Sieg liegt? Dass gerade im Tod Jesu der Sieg über die Sünde errungen wurde? Muslime kommen jetzt zu uns. Und viele Menschen, auch viele Christen sagen, wir müssen jetzt keine Missionare mehr in ihre Länder senden. Das ist sowieso viel zu gefährlich. Lasst uns auf die Fakten sehen. Die allerwenigsten Muslime fliehen von da, wo sie sind. Die allermeisten bleiben da, in ihrem Land, in ihrer Heimat. Und die allerwenigsten, die fliehen, die schwierige Orte verlassen, die allerwenigsten von denen kommen überhaupt nach Europa. Die meisten sind auf der Flucht in ihren eigenen Ländern, in Syrien, in Jemen, im Irak, im Sudan. Oder sie gehen vielleicht in Nachbarländer, Libanon, Türkei, Jordanien oder Äthiopien. Ein minimaler Teil kommt zu uns. Lasst uns hier anfangen. Lasst uns hier muslimischen Menschen die Liebe Jesu vermitteln. Lasst uns das tun. Aber lasst uns auch den Auftrag Jesu festhalten, der gesagt hat, geht hin in alle Welt. Lasst uns überall hingehen oder es fördern, dass Boten Jesu überall hingehen, um seine Liebe und Gerechtigkeit Menschen zu vermitteln. Dieser Ananias, der da bei Paulus so eine große Rolle spielte, ich glaube, das war kein Mensch ohne Angst. Aber welche Antworten hat Glaube auf unsere Ängste? Der Ananias traute sich, dem gefürchteten Paulus zu sagen, wie es jetzt in seinem Leben weitergehen sollte. Er handelte in einer Autorität. Der ist nicht aufgetreten aus sich heraus, sondern er war von Jesus gesandt und beauftragt und deshalb hat er es getan. Was darf es kosten? Vielleicht müssen wir einen Preis bezahlen, wenn wir uns dafür einsetzen, dass muslimische Menschen durch Jesus Versöhnung mit ihrem Schöpfer finden. Vielleicht wird es uns etwas kosten, wenn wir muslimischen Menschen helfen können, Gott als Vater kennenzulernen und zu erleben. Aber ich glaube, es ist einen großen Preis wert. Und ich glaube, dass Jesus uns in diesem Auftrag niemals allein lassen wird. Als Jesus hier Paulus begegnet ist, diesem enthusiastischen Verfolger und Hasser, da hat Jesus nicht gesagt, warum verfolgst du meine Leute oder warum verfolgst du das Christentum, sondern er hat gesagt, Paulus, warum verfolgst du mich? Wenn wir uns für Jesus einsetzen, wenn das etwas für uns kostet, wenn uns das vielleicht wehtut, wenn uns das massive Nachteile bringt, dann wird sich Jesus mit uns identifizieren. Dann wird Jesus uns ganz nahe sein und wir werden ihn in einer Tiefe erleben, wie wir es vielleicht noch nie kannten. Er wird uns trösten wie eine Mutter. Das ist ein schöner Satz für dieses Jahr. Ich schließe. Würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Manche sagen, das ist so schwer, aber wie soll eine Ernte kommen, wo man nicht gesät hat? Wie würdest du Muslimen von Jesus erzählen? Lass uns sie wahrnehmen als ganz wertvolle Menschen. Ich genieße es, mit den meisten Muslimen zusammen zu sein. Ich finde es oft sehr, sehr schön und sehr bereichernd. Was würdest du Menschen von Jesus erzählen? Es gibt keine bessere, keine stärkere, keine schönere Botschaft als unsere. Und unsere Botschaft ist eine Person. Es ist Jesus selbst. Was darf es kosten, dass du Muslimen von Jesus erzählst? Ich bin nicht besonders mutig, dass ich jetzt in so eine Moschee reinmarschiere und muslimischen Geistlichen von Jesus erzähle. Aber ich habe es so genossen. Ich hatte so eine Freude in diesem Moment, weil ich wusste, das war eine Autorität, die mir Jesus verliehen hat. Das hatte nichts mit mir jetzt zu tun. Das lag nicht an meiner Rhetorik oder an meinem Mut, sondern das war der Auftrag Jesu und dafür war Jesus verantwortlich. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Davor war ein Rein und Raus, eine völlig unruhige Atmosphäre. Und in diesem Moment, wo ich die Geschichte erzählt habe, war es, als hätte Gott die Tür verschlossen. Und diese 5 Geistlichen saßen da mit mir, haben die ganze Geschichte von Anfang bis Ende gehört. Die Tür war weit offen, aber es kam einfach niemand mehr rein und raus. Als ich fertig war, ging das wieder los. Und es war einfach so ein Moment, wo ich gemerkt habe, hier handelt Gott. Das kommt nicht auf mich an, das hängt nicht von mir ab. Lasst uns so losgehen und Muslimen von Jesus erzählen. Gott segne euch.